Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Jetzt ist der erste Monat des neuen Jahres fast schon wieder vorbei. Aber es ist ja immer noch Zeit, darüber nachzudenken, was wir aus dem vergangenen Jahr mitnehmen können, um es in diesem Jahr anders, vor allem besser zu machen. Zum Beispiel, indem wir uns laut für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung einsetzen. Wenn es schlecht läuft, wird das nach der Bundestagswahl so wichtig sein wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Feminismus, und darum geht es ja hier, ist ein Weltverbesserungsprogramm. Das klingt nach einem großen Wort, ich weiß das, aber ich finde, es stimmt, wenn wir darüber reden, dass für alle Menschen die gleichen Rechte gelten sollen, dass sich alle auf Augenhöhe begegnen. Egal, ob sie männlich oder weiblich oder queer gelesen werden. Egal, wo und wie sie ihr Leben führen. Für diese Forderungen ein Bewusstsein zu schaffen, das ist die Idee dieses Podcasts. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 24. Folge von Mikas Matrix, die zweite in diesem Jahr. Muss ich eigentlich nochmal sagen, was euch hier erwartet? Okay, also, gleich gibt es ein Gespräch mit einer sehr interessanten Frau zu einem absoluten Aufregerthema. Und dann eine Geschichte aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Ich sagte es vorhin, jetzt, zu Beginn des Jahres, ist immer noch Zeit, darüber nachzudenken, was wir aus dem vergangenen Jahr mitnehmen können und mitnehmen sollten, weil es so wichtig ist. Für mich gehört dazu der Satz, die Scham muss die Seite wechseln. Der Satz ist großartig, doch dahinter verbirgt sich eine grauenhafte Geschichte. Der Fall Pellicot. Im französischen Avignon hat Dominique Pellicot seine Frau immer wieder betäubt und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten. Als die Täter vor Gericht gebracht wurden, schaute die Welt auf Gisèle Pellicot, das Opfer dieser Verbrechen. Denn Gisèle Pellicot hat sich geweigert, die Opferrolle anzunehmen. Ganz offensiv und öffentlich ist sie mit den Gräuel und ihrem Leid umgegangen. Mit ihrem Satz, die Scham muss die Seite wechseln, ist sie weltweit zur Heldin geworden. Ein Vorbild an Mut und Widerstandskraft für alle Frauen. Warum uns dieser Satz auch in diesem Jahr begleiten soll, warum der Fall Pellicot auch für uns hier in Deutschland wichtig ist und was passieren muss, damit Mädchen und Frauen besser geschützt werden, darüber spreche ich mit Caroline Weyand. Caroline ist Anwältin und Expertin für Sexualstrafrecht in Frankfurt und Vorstandsvorsitzende der Vereinigung Hessischer StrafverteidigerInnen. Seit langem engagiert sie sich für Betroffene von sexueller Gewalt, für die Aufarbeitung dieser Taten und für Prävention. Und jetzt ist sie hier bei mir in Mikas Matrix. So, hallo Caroline, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen ja über den Fall Pellicot sprechen und vielleicht hören wir doch noch mal rein, wie der ausgegangen ist.
Nachricht zum Fall Pellicot. Im Vergewaltigungsprozess von Avignon ist der Hauptangeklagte Dominique Pellicot zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach den 72-Jährigen in allen Punkten schuldig. Pellicot hatte seine Ehefrau Gisèle Pellicot fast 10 Jahre lang immer wieder betäubt und im Internet zur Vergewaltigung angeboten. Auch die 50 Mitangeklagten wurden schuldig gesprochen. Die meisten erklärten während des Prozesses, sie hätten geglaubt, dass Gisèle Pellicot mit allem einverstanden gewesen sei. In Frankreich wird Gisèle Pellicot als Heldin gefeiert. Die 71-Jährige hatte verlangt, dass öffentlich verhandelt wird und auch die Videoaufzeichnungen der Taten gezeigt werden. Sie wolle, dass missbrauchte Frauen durch sie Mut bekämen, sagt sie vor Gericht. Sie wolle, dass die Scham die Seite wechselt.
Caroline, die Scham muss die Seite wechseln. Das ist doch ein Satz, den wir in dieses neue Jahr mitnehmen, oder?
Auf jeden Fall. Also dieser Fall hat so große Strahlkraft, auch für Deutschland. Es ist richtig, richtig gut für alle Entwicklungen und Reformen, die anstehen im Sexualstrafrecht, aus meiner Sicht.
Also das, was es für Deutschland bedeutet, darüber werden wir ja nachher noch im Einzelnen reden. Du bist ja Expertin für Sexualstrafrecht und kennst sicher viele hässliche Fälle. Davon kann man mal ausgehen. Hast du ein Verbrechen, wie es Dominique Pellicot begangen hat, hast du dir das früher vorstellen können?
Also in dem Ausmaß mit 51 Beteiligten oder Tätern habe ich mir ausmalen können.
Die man gefunden hat und man weiß ja nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist.
Genau, ne? Also das schon. Ja, ausmalen kann ich mir das schon. Ich selber habe in dem Umfang noch keinen Fall verteidigt oder beraten, aber das habe ich mir durchaus vorstellen können, ja.
Und wie kommt das? Also was für Erfahrungen hast du als Juristin gemacht, dass das sozusagen in deiner Vorstellungswelt überhaupt möglich war, weil ehrlich gesagt, ich hätte mir das nicht vorstellen können.
Also ich finde, ich glaube im November hat das BKA das Lagebild geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen vorgestellt.
Mhm, genau.
Und wenn man sich das ansieht, also wo alle 3 Minuten ein Mädchen oder eine Frau häusliche Gewalt erlebt, fast jeden Tag eine Frau getötet wird von ihrem Partner oder Ex-Partner, dann ergibt sich das eigentlich, dass das ein riesengroßes Problem ist, was wir haben. Gewalt gegen Frauen, da schließt eben auch sexuelle Gewalt ein. Das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Deswegen konnte
also ich glaube, da sind wir uns ja völlig einig und die Zahlen sind ja wirklich erschütternd, die das Bundeskriminalamt vorgestellt hat, zumal ja auch noch dabei rauskam, die Zahlen werden von Jahr zu Jahr höher. Also es gibt immer mehr Fälle und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur daran liegt, dass mehr Fälle bekannt werden. Aber dennoch, dieser Fall Pellicot hat ja noch etwas besonders Bösartiges, Brutales und Perfides gegenüber Frauen. Und das, auch das kannst du dir offenbar durch deine Arbeit vorstellen.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Also ich glaube, dass misogyne Strukturen in unserer Gesellschaft noch allgegenwärtig sind.
Also frauenfeindliche und frauenverachtende Strukturen.
Ja, das glaube ich, ja.
Was hat dich denn an diesem Fall am meisten erschüttert?
Also
oder bist du überhaupt, ich bin jetzt mal gemein, bist du überhaupt noch als Juristin, da du ja viele hässliche und gemeine Fälle kennst, bist du überhaupt noch zu erschüttern?
Ich bin zu erschüttern. Ich würde, was diesen Fall betrifft, nicht sagen, dass ich erschüttert war. Ich war beeindruckt. Das kann man vielleicht eher sagen, weil einfach Giselle Pellicot sich so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat. Aber erschüttert aufgrund der Taten war ich tatsächlich nicht. Also es ist natürlich ein hohes Ausmaß, aber das ist auch Bestandteil meiner täglichen Arbeit in gewisser Weise.
Hm. Was an diesem Fall besonders ist, das sind doch auch die Umstände. Also dass ein Mann hingeht und seine Frau, er hat sie ja offenbar noch nicht mal verkauft, sondern einfach nur angeboten. Er hat dafür ja, soweit ich das weiß, keine Gegenleistung verlangt, oder?
Nein, also es ist ja so, dass hinter den Sexualdelikten in der Regel auch immer Macht steht. Es geht um Machtausübung im Wesentlichen. Wenn man sich vor allen Dingen überlegt, dass die Sexualdelikte, vor allen Dingen auch Vergewaltigung, im Wesentlichen im häuslichen Umfeld stattfinden. Da geht es ganz, ganz viel um Macht und auch um Ohnmacht. Um Ohnmacht oft auf Seiten der, in dem Fall Männer, das sind eben zum größten Teil Männer, und die sie durch diese Machtausübung kompensieren.
Hast du denn schon mal in den Fällen, die dir bekannt sind, so ein Verhalten wie bei Giselle Pellicot erlebt? So viel Mut, mit dem, was ihr passiert ist, an die Öffentlichkeit zu gehen?
Also was sie gemacht hat, ist natürlich deshalb besonders, weil sie wirklich darauf bestanden hat, dass das Verfahren öffentlich verhandelt wird. Das habe ich tatsächlich noch nicht so erlebt. Was ich schon öfter erlebe, ist, dass Frauen, sie sind wirklich in der Minderheit, dass Frauen sagen, okay, ich zeige das jetzt an, ich gehe mit ihnen zur Polizei, ich ziehe das durch. Das ist ein langer Prozess, das ist unheimlich aufwendig, das erfordert sehr, sehr, sehr viel Mut und sehr, sehr, sehr viel Kraft und Durchhaltevermögen. Das habe ich schon erlebt, dass einzelne Frauen das machen. Aber die Regel ist immer, und das ist auch ein ganz großer Bestandteil meiner Arbeit, Zuspruch, also zuhören und erklären, was passiert, auch die Risiken erklären. Was gibt's für Risiken, persönliche Risiken auch für die einzelnen Frauen, wenn wir das jetzt durchziehen? Wenn wir zur Polizei gehen. Und denn damit endet es ja nicht, ne? Es geht ja immer noch weiter. Staatsanwaltschaft, Gericht. Und am Ende, also es gibt eine relativ hohe, man sagt so Schwundquote. Also von dem, was angezeigt wird und dem, was am Ende verurteilt wird. Also deswegen, das ist auch immer was, worüber
also
ich ganz
Frauen viel... Also die Frauen mit ihren Anklagen verschwinden.
Ja, mit ihren Anklagen oder mit ihren Anzeigen. Es geht oftmals schon auf dem Weg von Anzeige zur Anklage verloren, sozusagen, indem eingestellt wird, indem die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt.
Aber wenn du sagst, ein ganz wichtiger Teil deines Jobs ist zuzuhören und den Frauen eben auch, sie nicht nur zu informieren, aber ihnen, so denke ich, ist deine Position, auch zuzuraten, etwas wirklich anzuzeigen. Oder ist das nicht die Regel? Machst du das nicht? Grundsätzlich.
Also, grundsätzlich bin ich zu allem bereit, sozusagen. Also ich mache das in jedem Fall gerne mit. Ich gehe diesen Weg durch alles, was da kommt. Aber die Entscheidung, ob eine Frau das macht oder nicht, die ist sehr, sehr individuell. Und ich kann auch oft verstehen, wenn Frauen sagen, ich mache das nicht. Man muss jetzt bei Gisèle Pelicot zum Beispiel berücksichtigen, sie ist 71. Sie muss sich nicht nochmal, wahrscheinlich nicht nochmal um einen Job bewerben. Dann waren sowieso 51 Angeklagte da. Das heißt, pro Angeklagten mindestens ein Anwalt oder eine Anwältin. Wir sind aber ungefähr 100 Prozessbeteiligten ohnehin. Also ist sozusagen der Schritt von dem Setting 100 Prozessbeteiligte sowieso und ich mache es öffentlich nicht so groß. Das ist jetzt nicht der Regelfall. In der Regel sind so roundabout 10 Personen im Gerichtssaal. Und dann ist natürlich schon ein Riesenschritt zu sagen, ich mache das öffentlich. Mein Nachbar kann kommen und kann das sehen und hören. Das ist einfach ein sehr, sehr großer Schritt. Und man muss auch dazu sagen, es gibt eben nicht immer eine Verurteilung. Manchmal ist es auch so, dass der Täter vielleicht auch nicht schuldig ist. Das gibt's natürlich auch, ne? Also das sind sehr, sehr viele Unwägbarkeiten, die da auf die Frauen zukommen.
In der Regel finden ja solche Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Ja, genau. Also eigentlich ist es so, dass in Deutschland jeder Prozess öffentlich sein muss, damit wir eben nicht mehr diese In-Kamera-Verfahren haben, wo irgendwas heimlich stattfindet. Aber wenn schutzwürdige Interessen anderer entgegenstehen, das ist eben zum Beispiel die Intimsphäre der betroffenen Frau, dann kann ausgeschlossen werden, die Öffentlichkeit, und muss auf Antrag, sodass in der Regel diese Verfahren nicht öffentlich stattfinden.
Und dadurch eben auch ein öffentliches Bewusstsein für die Vielzahl solcher Fälle auch ein Stück dadurch verloren geht, oder?
Absolut, absolut. Und man muss auch, was auch eine Besonderheit ist noch im Fall Gisèle Pelicot, sind die Videoaufzeichnungen. Denn der Normalfall, also es gibt natürlich auch mal eine Aufzeichnung oder ein Foto schon oder eine andere Zeugin. Aber der Normalfall ist, also jedenfalls das Tagesgeschäft, ist Aussage gegen Aussage. Also die Frau geht dann auch noch das Risiko ein, dass ihr eben nicht geglaubt wird, dass sie verunglimpft wird etc.
Wie wir das ja über Jahrzehnte wissen, dass das sowohl bei der Polizei als auch vor Gericht mit Frauen passiert ist.
Das passiert auch heute noch, ja.
Erzähl doch mal.
Also ich war gerade vor 2 Wochen in einer Vernehmung, wo wir auch Anzeige erstattet haben. Meine Mandantin hat sich dazu durchgerungen, den Schritt zu gehen. Ich fand es auch alles richtig und wir waren auch super vorbereitet und sie hat das auch ganz, ganz toll gemacht. Aber ich bin immer wieder erschüttert, wie teilweise, nicht immer, es gibt auch andere, aber wie Polizeibeamte teilweise die Vernehmungen führen.
Mach's doch mal konkret, damit wir auch uns das vorstellen können, was Frauen heute immer noch passiert.
Also es war in dem Fall jetzt nicht so explizit, habe ich aber auch schon häufiger gehört. Was hatten sie an? Haben sie vorher geflirtet? Was gab es denn vorher für eine Kommunikation? Haben sie Alkohol getrunken? Warum haben sie denn so lange gewartet mit der Anzeigeerstattung? Das ist ja ein sehr, sehr häufiger Fall. Dann kommt oft, ja, ich hatte Angst, dass mir nicht geglaubt wird. Wer soll mir denn glauben? Aussage gegen Aussage. Ja, glauben Sie, dass das jetzt anders ist? Die Situation ist doch jetzt gar nicht anders. Wo man als geschulter Sexualstrafrechtler denkt, also das ist doch eigentlich lange bekannt, Forschung bekannt, warum?
Genau.
Aber trotzdem ist es nicht angekommen. Und da ist auch ein Punkt, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass es keine Verpflichtung zur Fortbildung gibt. Weder bei der Polizei, noch bei der Staatsanwaltschaft, noch beim Gericht. Es gibt auch sehr, sehr gute Polizeibeamte, muss man wirklich sagen, auch Staatsanwälte und Richter. Aber es kommt eben auch leider immer wieder zu diesen unempathischen Vernehmungen.
Die Fragen, die du eben aufgezählt hast von Seiten der Polizei, wie stellt sich das denn dann vor Gericht dar? Stellen Richter und Richterinnen dann ähnliche Fragen?
Das kommt auch vor, ja. Also ich will das wirklich nicht über einen Kamm scheren. Es gibt solche und solche. Aber solche Fragen kommen vor, ja.
Und kommen die hauptsächlich von männlichen Richtern?
Das würde ich gar nicht mal so verallgemeinern. Weiß ich gar nicht. Gar nicht unbedingt. Aber das ist einfach diese Stereotypen. Die sind aus meiner Sicht so verinnerlicht, dass es fast schon unerheblich ist, ob es eine Frau ist oder ein Mann.
Und Frauen sind auch Teil des Systems, auch im juristischen System.
Ja, genau. Und dazu kommt aus meiner Sicht noch, dass es ist ja, wenn man sagt, was hattest du an, was hast du gemacht? Das ist ja sowas wie, du hast was falsch gemacht. Das ist dieses Victim Blaming. Heißt aber auch für mich als Frau, die das dann nicht macht, also ich ziehe dann eben keinen kurzen Rock an, so kann ich mich schützen, so komme ich nicht in diese gefährlichen Situationen. Das ist ja auch so ein Mechanismus, der auch bei Frauen da ist.
Wiederherrschaft, ne? Die dadurch über Frauen ausgeübt wird.
Genau, genau. Deswegen auch Frauen bedienen diese Stereotype.
Bei den Fällen, die du erlebst, wo du sagst, ich höre den Frauen zu und dann überlegen wir gemeinsam, was eigentlich der beste Weg ist. Was sind denn die größten Hinderungen für Frauen, also die Verbrechen, die an ihnen begangen wurden, öffentlich zu machen?
Dass ihnen niemand glaubt. Dass ihnen niemand glaubt und dass das wie so eine zweite Traumatisierung ist. Also erstmal erlebt man das, was schon schlimm genug ist. Dann muss man, wie so eine Maschinerie. Wir gehen erstmal zur Polizei. Da muss man auch sehr lange warten. Die sind auch alle unterbesetzt. Das dauert alles relativ lang. Also man muss so rechnen. Kommt natürlich auf den Fall an. Das ist alles sehr individuell. Aber ich sage immer, ein Jahr müssen wir auf jeden Fall einplanen.
Bis man überhaupt zu einer Vernehmung kommt?
Nein, bis man ein Ergebnis hat, bis man einen Hauptverhandlungstermin hat und bis es wirklich dann sozusagen, bis das Ende in Sicht ist. Der Vernehmungstermin, der geht schneller. Aber es ist insgesamt, braucht man einfach einen langen, langen Atem. Und es ist in der ganzen Zeit ungewiss, was daraus wird.
Ist es denn bei Frauen, die Gewalt erleben, inzwischen, also wissen die inzwischen, dass es ganz wichtig ist, dass zum Arzt zu gehen und dass die Verletzungen, die sie erlitten haben, zum Beispiel dokumentieren zu lassen?
Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Frauen, die das tatsächlich direkt machen, die direkt zum Arzt gehen. Der Großteil aus meiner Sicht ist aber immer noch der, weil oft eben im häuslichen Umfeld Sexualdelikte auch geschehen, die funktionieren erstmal. Wenn dann auch noch Kinder dabei sind, Haushalt, dann funktionieren die irgendwie erstmal und denken erst später darüber nach.
Die Frauen funktionieren weiter, nachdem sie zum Beispiel von ihrem Mann vergewaltigt worden sind oder in irgendeiner Form Gewalt erlebt haben?
Ja, das kommt vor. Das hängt mit der Sozialisation zusammen. Also es gibt ja auch viele Frauen, die es gewohnt sind, dass sie Gewalt erleben, die das schon in ihrer Kindheit erlebt haben, die das oder auch die Angst haben vor weiterer Eskalation und auch die abhängig sind. Das ist auch ein ganz, ganz großer Teil, ist die wirtschaftliche Abhängigkeit, dass man nicht weiß, wohin, was soll ich machen, wenn das jetzt eskaliert.
Weil es gibt ja zu wenig Schutzräume für Frauen.
Viel zu wenige, viel, viel, viel zu wenige Frauenhäuser, viel, viel, viel zu wenige. Ja, wo sollen die hin?
Ist dann in diesem Zusammenhang der Fall Pellicot auch eine Art heilsamer Schock, weil er uns in vieler Hinsicht die Augen geöffnet hat?
Also ich hoffe es. Ich hoffe, dass viel, 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 viel mehr Menschen als nur Juristen oder nur Feministinnen sich mit dem Thema beschäftigen, weil dieser Fall einfach dadurch, dass wir da wirklich, wir haben ja durch die Öffentlichkeit dieses Verfahrens mal wie durch ein Fenster in diese Verfahren geguckt und auch diese Videoaufzeichnung, komplett die Beweisaufnahme, auch diese Verteidigungsstrategien teilweise, was da vorgebracht wurde, das ist jetzt ja wirklich mal zu jedem zu uns ins Wohnzimmer gekommen und auch wie stark verbreitet sexualisierte Gewalt ist. Egal, da waren ja jedes Alter vertreten, jeder Beruf, gebildet, ungebildet. Also ich hoffe sehr, 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 dass das mehr Menschen zum Nachdenken bringt.
Das hat mich bei diesem Fall eigentlich nochmal zusätzlich unendlich wütend gemacht, nämlich die Rechtfertigung von diesen Mitangeklagten. Weil die haben ja so getan nach dem Motto, na ja, der Ehemann hat uns ja dazu aufgefordert und dazu eingeladen, mit anderen Worten, das war doch dann klar, dass seine Frau einverstanden war. Und was doch dahinter steckt, ist, es ist selbstverständlich, dass ein Mann über eine Frau, egal ob nun Ehefrau oder nicht, aber dass ein Mann eine Frau beherrschen kann und über sie bestimmen kann.
Ich gebe euch ja recht, der Fall Pellicot ist grauenhaft. Aber auch wenn dieser Fall fürchterlich ist, kann es doch nicht sein, dass jetzt alle Männer irgendwie als Vergewaltiger dastehen, so als läge das in unserer Natur. Ihr könnt uns doch nicht alle unter Generalverdacht stellen. Schon die zweite Frauenbewegung hat damit angefangen. Bereits in den 70er Jahren gab es ja den Spruch, alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger. Das war damals schon falsch und ist es heute auch noch. Eine brutale Unterstellung. Was habe ich mit so einem wie Dominique Pellicot zu tun? Verbrecher wird es immer geben. Mit eurer Pauschalverurteilung und den ganzen Gesetzen, die in die Beziehung eingreifen, macht ihr die Partnerschaft und das Vertrauen zwischen Männern und Frauen doch kaputt. Irgendwann haben nur noch die Moralapostel das Sagen. Irgendwann endet euer ständiges Anprangern in Puritanismus. Muss ich mich wirklich dafür rechtfertigen, dass ich jetzt ein Mann bin?
Caroline, hat der Mansplainer recht? Stehen Männer nach so einem Fall unter Generalverdacht?
Nein, hat er nicht. Sexualisierte Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Punkt.
Aber sie wird meistens von Männern ausgeübt.
Sie wird zu 90% von Männern ausgeübt. Genau so ist es. Und deshalb müssen wir auch alle etwas tun und vor allen Dingen auch die Männer. Die Männer müssen jetzt mal ihre Stimme erheben und die Männer müssen uns supporten. Wir müssen das zusammen schaffen.
Warum gibt es denn dafür eigentlich kein richtiges Bewusstsein, dass Männer an sich arbeiten müssen? Im Gegenteil, es passiert dann so etwas, dass während der Fall Pellicot verhandelt wurde, gleichzeitig ein Netzwerk bei dem Messenger-Dienst Telegram aufgedeckt wurde, was ein richtiges Vergewaltiger-Netzwerk war, wo Männer sich darüber verständigt haben, wie man Frauen betäubt, um sie anschließend zu vergewaltigen.
Also ich glaube, da müssen wir jetzt eigentlich noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ganz, ganz wichtig ist das Bewusstsein dafür, dass Frauen nicht immer sexuell verfügbar sein müssen. Und da brauchen wir eigentlich, also die Aufregung über die Männer in Avignon da, die das gemacht haben.
Das waren ja alles Männer im Umkreis von 20 bis 30 Kilometern.
Genau. Das kommt noch erschwerend hinzu. Aber wir müssen ja nur mal zu uns einmal reinschauen in unser Strafgesetzbuch. 1997 wurde erst die Vergewaltigung in der Ehe sozusagen unter Strafe gestellt. 1997 gegen ganz, ganz viele Abgeordnetenstimmen.
Und Friedrich Merz hat dagegen gestimmt. Genau. Das muss man vielleicht vor der Bundestagswahl auch nochmal sagen.
Ja, und wenn man sich das überlegt, bis 1997 war es klar, dass die Frau dem Mann sexuell zur Verfügung zu stehen hat. Das ist ja, was dahinter steht. Und das hat natürlich auch eine ganz, ganz große Passivität. Also Frauen sind, das ist auch ein Stereotyp, Frauen sind in der Regel passiv, Männer sind in der Regel aktiv. Frauen wollen aus verschiedensten Gründen gefallen, die mögen nicht so gerne ihre Grenzen aufzeigen. Das ist was ich finde, wo wir ganz, ganz dringend dran arbeiten müssen. Auch schon bei in der Schule mit Aufklärungsarbeit und auch mit Selbstbewusstsein bei Mädchen, das einfach zu fördern. Ich habe jetzt gerade heute Morgen noch eine Studie gelesen, 18% der deutschen Frauen zwischen 18 und 40 sagen von sich, ich führe ein emanzipiertes, selbstbestimmtes Leben. In
Nur
Deutschland.
18,2
oder
das
so.
Das heißt noch nicht mal ein Fünftel der Frauen, der jüngeren Frauen sagt das?
Ja.
Und das ist eine seriöse Studie?
Ja, die ist von Statista. Ich habe sie mir jetzt nicht im Detail angesehen, aber die wird wohl seit, ich meine, es war 2021, jetzt bis 2023 jedes Jahr erhoben. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Methodik dahinter nicht, keine Ahnung. Aber das fand ich schon schockierend.
Wurde denn da bei dieser Studie auch deutlich, als was sich diese Mädchen und Frauen stattdessen fühlen?
Nein, nee.
weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine junge Frau oder auch eine 40-jährige Frau heute sagt, ich ordne mich freiwillig unter und mein Mann hat eigentlich das Sagen, mein Freund hat das Sagen.
Ja, aber damit ich meine Meinung sagen kann, damit ich selbstbestimmt leben kann, muss ich ja auch unabhängig sein, zum Beispiel eben auch wirtschaftlich unabhängig sein. Und da hakt's ja auch noch ziemlich bei uns in Deutschland.
Da müssen wir ja nur anfangen mit dem Gender Pay Gap,
ja,
und der Sorgearbeit, die, ja, hauptsächlich von Frauen,
ja,
erledigt wird, wo sie dann eben weniger Zeit für den Beruf haben. Und das setzt sich ja dann fort, ja, bis zur Rente.
Ja.
Eben auch die Abhängigkeit, das Ehegattensplitting, der ganze Mist.
Genau, genau. Alles füttert dieses System.
Giselle Pellicot hat ja gesagt, dass sie diesen Prozess stellvertretend für viele Frauen ausgefochten hat. Das ist ja auch eine Aufforderung an die Gesellschaft, jetzt zu handeln, also auch hier in Deutschland. Also bei uns gilt ja im Sexualstrafrecht immer noch die Regelung, Nein heißt Nein. Also ganz spontan würde ich sagen, das klingt doch erstmal gut. Wenn ich Nein sage, dann müsste doch die Sache für einen Mann eigentlich klar sein.
Prinzipiell hört sich das gut an und die Regel ist auch, dass kein Sexualkontakt gewollt ist, der eben nicht im Einverständnis steht. So, das ist mal sozusagen die Grundregel. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Nein heißt Nein-Regel setzt voraus, dass ein erkennbar entgegenstehender Wille da ist. Bedeutet, wenn der nicht da ist, wenn wir das nicht erkennen können oder der entgegenstehende Wille ist nicht da, dann ist es keine Strafbarkeit. Dann sind wir nicht drin in dem Vergewaltigungs- oder sexuellen Übergriffstatbestand.
Naja, wenn eine Frau in Sex einwilligt, ist es ja keine Vergewaltigung.
Genau. Aber die Frage ist eben, wann hat sie eingewilligt? Und unser Gesetz sagt, also wenn wir nicht erkennen können, dass ein entgegenstehender Wille da ist, dann ist sie wohl einverstanden.
In der Praxis ist es ja häufig so, dass Frauen, die in so eine Situation kommen, sich häufig gar nicht wehren können, weil sie schockstarr sind, oder?
Ja, genau. Das ist eigentlich ein anerkannter psychologischer Zustand in Erwartung einer Bedrohung. Ich glaube, es heißt tonischer Effekt, dass man wirklich in eine Schockstarre fällt. Dann kann man keinen entgegenstehenden Willen bilden. Man ist einfach passiv. Jetzt ist es so, dass in unserem Gesetz haben wir eine Regelung in Absatz 2, die sagt, wenn eine Person keinen entgegenstehenden Willen bilden kann, dann haben wir sozusagen die nur Nein heißt Nein Lösung. Das heißt, der Täter muss sich vergewissern, dass die Person das möchte. Aber prinzipiell ist es in der Praxis häufig so, dass eben nicht dieser Absatz 2 angewandt wird, sondern dass die Gerichte sagen, nicht Schockstarre, anerkannter tonischer Moment, sondern passiv. Die Frau ist einfach passiv und passiv ist einverstanden.
Oder ist es so, dass Frauen vielleicht immer noch nicht gelernt haben, auf eine Bedrohung mit Gegenwehr zu reagieren? Kennst du das aus deiner Praxis?
Ja, das kenne ich. Also diese Passivität, die hat verschiedene Gründe. Es kann einmal sein, dass man tatsächlich Angst hat vor weiterer Eskalation. Das führt auch manchmal dazu, dass man mitmacht, dass man sogar aktiv wird. Oder auch Passivität ist auch was sozial Gelerntes auch, dass man schon Gewalterfahrung zum Beispiel gemacht hat und das hinnimmt. Aber diese Schockstarre ist wirklich, das ist ein psychologischer Moment, den auch im Übrigen Untersuchungen gehen von 30-70% aus in Vergewaltigungsfällen, den diese Frauen tatsächlich erleben.
Mhm. Und so wie du das beschreibst, hat man ja den Eindruck, dass unser Strafrecht, wenn es um Sexualverbrechen geht, immer noch patriarchal ist, oder?
Absolut, absolut. Ich habe ja gerade auch gesagt, 1997 wurde erst die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Das ist etwas, das herrscht, das wabert immer noch so durch unsere Strafnormen. Zum Beispiel ist eben diese Passivität, dass man Passivität gleichstellt mit Einverständnis. Das ist ja auch eine patriarchale Struktur, die da bedient wird. Also eigentlich müsste man sagen, nein, nur ein Ja ist ein Ja. Also nur wenn ich sage, ja, ich möchte das oder ich es zum Ausdruck bringe, es muss aber nicht ausdrücklich sein, dann ist der Sexualverkehr auch einverständlich.
Also es gibt ja schon ein paar Länder, in denen Ja heißt Ja. Diese Regelung gilt, also in Spanien zum Beispiel, in Schweden und in Griechenland. Warum immer noch nicht bei uns?
Ja, das müsste man vielleicht unseren Ex-Justizminister fragen. Der hat sich ja dagegen stark gewehrt.
Buschmann? FDP-Buschmann?
Ja, genau. Genau. Ja, also es widerspricht auch einfach völkerrechtlichen Vorgaben und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Ganz klar, es gab eine Expertenkommission, die untersucht hat, wie ist denn das deutsche Sexualstrafrecht? Wie setzen denn die Deutschen eigentlich die Istanbul-Konvention um? Istanbul-Konvention ist ja...
Zum Schutz von Mädchen und Frauen vor Gewalt.
Genau. Und die haben ganz klar festgestellt, nein, das, was ihr habt in eurem, ich sag mal, Vergewaltigungstatbestand, so die zentrale Norm, der sexuelle Übergriff, das reicht nicht. Das widerspricht der Konvention. Mhm. Ihr müsst das ändern. Ihr braucht Ja, nur ein Ja ist ein Ja.
Mhm. Ich meine, das widerspricht doch eigentlich allen Vorstellungen von einer modernen Gesellschaft, wenn Deutschland an solchen entscheidenden Punkten, wenn es um die Rechte von Frauen geht, hinterherhinkt, als wären wir in der Steinzeit, oder?
Absolut, absolut.
Was können wir denn dagegen tun?
Also wir brauchen als erstes Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wir brauchen eine Bewusstseinsbildung, auch bei Frauen. Und Frauen müssen sich ganz, 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 ganz viel mehr trauen, sich auch abzugrenzen, Grenzen zu setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich alles, was damit zusammenhängt, Gender Pay Gap, Care Gap, alles das spielt alles damit rein. Wir brauchen eine starke, am besten einen Gruppenantrag von Abgeordneten. Wir brauchen dieses nur ein Ja ist ein Ja. Wir brauchen Fortbildung für Polizisten, für Staatsanwälte, also verpflichtende Fortbildung für die Gerichte. Wir brauchen, was auch ganz wichtig ist, es gibt die Möglichkeit, Beweise zu sichern, ohne dass man direkt Anzeige erstatten muss. Es gibt einzelne Krankenhäuser, die das anbieten. Also die Frauen können kommen, können sich untersuchen lassen. Es wird sozusagen archiviert. Und dann, wenn sie später Anzeige erstatten möchte, ist es eben da und man kann es dann nehmen. Das gibt's aber nicht flächendeckend. Das machen nur einzelne Bundesländer. Das bräuchten wir auch. Da brauchen wir ein bisschen Geld.
Also man muss versuchen, wenn ich dich richtig verstehe, möglichst alle Hürden für Frauen wegzuräumen. Also zum einen natürlich dafür zu sorgen, dass solche Taten möglichst nicht begangen werden.
Ja.
Durch Bewusstseinsbildung, durch Aufklärung, wo wir von den Männern wirklich verlangen müssen, dass sie auch an sich arbeiten. Aber eben auch nach einer Tat die Hürden wegzuräumen.
Wir brauchen auch das Gewalthilfegesetz. Wir brauchen mehr Frauenhäuser.
Ein Teil des Gewalthilfegesetzes war ja auch Fußfesseln für Täter. Was hältst du denn davon?
Da bin ich eher so ein bisschen skeptisch mit den Fußfesseln.
Warum? Also es geht ja darum, dass jemand, der seine Frau schon mal angegriffen hat, sie nicht nochmal angreift und dann beim zweiten oder dritten Mal tatsächlich umbringt, was ja häufig passiert,
ja,
dass sich die Gewalt steigert.
Ja, also ich kann es von der Fußfessel, ich habe es öfter mit dem Gewaltschutzantrag, also mit diesen Verfügungen erlebt, wo der Mann sich nicht mehr nähern darf auf so und so viel Meter. Das ist alles gut, aber das hindert halt in der Regel nicht die Tat. Das ist dann emotional und dann ist auch egal, ob es da diese Gewaltschutzverfügung gibt. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Aber hast du denn aus deiner juristischen Erfahrung heraus den Eindruck, dass dann härtere Strafen oder so eine Regelung wie Ja heißt Ja helfen würden? Wenn du sagst, viele dieser Taten passieren aus einer Emotionalität heraus?
Ja, ich glaube schon, dass, also härtere Strafen glaube ich nicht. Wir haben eigentlich ein ganz gutes, also wir haben jetzt einen Strafrahmen für Vergewaltigung von 2 Jahren bis 15 Jahre. Das ist eigentlich in Ordnung. Das ist alles möglich in diesem Bereich. Nur das Problem ist, dass wir die Frauen nicht dazu kriegen, anzuzeigen und ins Gericht zu gehen. Da muss ein anderer Umgang damit und ein anderes Bewusstsein. Deswegen ist ja, nur ein Ja ist ein Ja genau richtig, weil es eben dieses, du warst passiv, was hast du angehabt und ist dein entgegenstehender Wille überhaupt erkennbar? Das soll nämlich auch ein objektiver Dritter beurteilen. Und da kommt ein objektiver Dritter, wer beurteilt das? Der hat ja selber wieder seine ganzen Dinge, ja, die er, und dann kommen eben auch so Vorverhalten, hast du vorher mit ihm schon mal gechattet oder so, das ist ja alles, was, das macht Angst. Das ist das, was weshalb die Frauen das nicht machen, weil sie erstmal die Tat erleben und dann nochmal doppelt sozial geächtet sind.
Mhm. Und vor allen Dingen, ich meine, wir reden jetzt im Moment hier über Deutschland, aber es gibt ja Länder, wo Frauen verstoßen werden, nachdem sie vergewaltigt worden sind von ihren Familien.
Ja, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, Frau Pelicot muss sich wahrscheinlich nicht mehr für einen Job bewerben. Das ist für ganz viele ein Punkt. Das wissen dann alle. Man möchte ja auch nicht unbedingt, das ist schwierig, sich selber als Opfer, warum habe ich das mit mir machen lassen? Ein Hauptpunkt ist immer Schuld. Warum ist das mir passiert? Das muss ja einen Grund haben, warum das mir passiert ist. Nicht, weil du jetzt besonders hübsch bist oder so. Nein, du hast irgendwas falsch gemacht. So sind wir ja auch als Frauen so ein bisschen sozialisiert. Immer den Fehler bei sich selber suchen. Ich habe irgendwas falsch gemacht.
Aber gerade deswegen ist doch der Satz von Gisèle Pelicot sensationell.
Ja,
absolut. Weil er sagt, such nicht die Schuld bei dir als Frau, sondern die Scham, die Schande liegt beim Täter.
Ja, absolut.
Was ich ja bei Gisèle Pelicot wirklich auch bewundernswert finde, dass sie am Ende des Prozesses gesagt hat, sie glaubt daran, dass es eine gesellschaftliche Zukunft geben kann, in der Männer und Frauen in Harmonie leben. Und glaubst du das auch?
Glaube ich auch. Glaube ich auch.
Das ist doch ein schöner Satz zum Abschluss. Vielen Dank, Caroline. Sehr schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Die meisten Medien sind gegenüber Frauen echt ignorant. Sie berichten viermal mehr über Männer. Hier bei mir läuft es anders.
Hallo Bascha, hier ist Georgia aus Marseille und heute will ich dir von einer Frau erzählen, die mich wie keine andere beeindruckt hat. Die Rede ist von Gisèle Pelicot. 10 Jahre lang wurde sie von ihrem Ehemann Dominique systematisch betäubt und vergewaltigt. Er rekrutierte auch andere Männer, die seine bewusstlose Frau missbrauchten. Viele dieser schrecklichen Taten gibt es auf Video. Gisèle Pelicot ahnte nichts. Erst als ihr Ehemann dabei erwischt wurde, wie er eine Frau unter den Rock filmte, brach sein ganzes Gewaltkonstrukt zusammen. Gisèle Pelicot hat sich dazu entschieden, ihre Anonymität aufzugeben und den Prozess öffentlich zu verhandeln. Damit soll die Scham nicht mehr die Bürde der Opfer sein, sondern die der Verantwortlichen, der Täter. Das gab es so noch nie. Mit dieser Entscheidung wurde sie zur Ikone des Widerstands gegen sexualisierte Gewalt und ihre Geschichte zu einem neuen Meilenstein in der MeToo-Bewegung. Es folgten enorme Straßenproteste, Solidaritätsbekundungen und ein regelrechter Shitstorm auf die Politik. Der Prozess, der im September 2024 begann, endete mit der Verurteilung von 51 Männern, darunter Dominique Pelicot, der zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Und was bleibt nun übrig von diesem Fall, der die Welt wie kein anderer bewegt hat? Dank Gisèle Pelicot diskutiert Frankreich nun über die rechtliche Definition von Vergewaltigung. Aktuell wird Vergewaltigung als jede Handlung der sexuellen Penetration, die gegen eine andere Person durch Gewalt, Zwang, Drohung oder Überraschung begangen wird, definiert, ohne expliziten Bezug auf Zustimmung. Die Forderungen nach einer Überarbeitung sind laut und eindeutig. Nur Ja heißt Ja. Ein Blick in die offizielle Gewaltstatistik zeigt, wie wichtig so eine Änderung wäre. Bis zu 400 Vergewaltigungen oder versuchte Vergewaltigungen werden täglich in Frankreich gemeldet. Das zeigt, Gisèle Pelicots Schicksal ist kein Einzelfall. Aber sie ist die Einzige, die ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit so geteilt hat, um den Druck auf Politik und Akteure zu erhöhen. Sie will Prävention und Opferschutz. Gisèle Pelicot sagt, ich möchte, dass jede Frau, die eines Morgens aufwacht und keine Erinnerung an die vorherige Nacht hat, sich daran erinnert, was ich gesagt habe. Die Scham muss die Seite wechseln.
Danke, liebe Georgia. Echt interessant, was für Kreise der Fall Pelicot in Frankreich zieht. Es zeigt, wie wichtig es ist, sich weiter mit dem Fall zu beschäftigen. Giorgia Grimaldi ist Teil des Netzwerks Deine Korrespondentin. Mit ihrer Arbeit wollen die Kolleginnen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Wie ihr gleich hören werdet, hat Silke Burmeister auch im neuen Jahr nichts von ihrer Energie verloren. Nach wie vor kann sie sich so richtig ärgern und aufregen. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, ich nun wieder. Mit frischer Energie für ein sehr altes Thema. Die Blödheit von Frauen. Sehr früh in meinem Leben habe ich den Eindruck gewonnen, dass viele Frauen dumm sind. Mir war immer klar, dass sie dümmer sind, als sie sein müssten. Aber mir war auch immer klar, viele wollen dumm sein. Frauen haben, das war schon für mich als Jugendliche erkennbar, das Bedürfnis, schlechter als Männer dazustehen. Sie ordnen sich unter. Sie verzichten. Sie ziehen freiwillig den Kürzeren und behaupten, sie fänden das schön. Ein gutes Beispiel in den 80er Jahren waren Politikerinnen der CDU. Während die Politikerinnen von SPD, FDP und den neuen wilden Grünen Frauen aus ihrer Rolle des Zweite-Klasse-Menschen befreien wollten und ihnen Autonomie und Selbstbestimmung ermöglichen, ging den Politikerinnen der CDU das meist zu weit. Sie wollten selten etwas, das ihre Männer zu Hause und in der Partei nicht auch gewollt hätten, also quasi nix. Jedenfalls nix, das Frauen rausführt von Heim und Hof. Hätte es nicht ab und zu einen Regierungswechsel gegeben, würden wir wohl noch immer am Spinnrad von Helmut Kohls Weihnachtspulli sitzen und warten, dass er nach Hause kommt, damit wir den Braten in die Röhre schieben können. Jetzt sollen Frauen wieder dumm sein. Frauen sollen Friedrich Merz wählen. Einen Mann, der in einer Zeit, in der der Mars auf seine Tauglichkeit als Erdalternative untersucht wird, Frauen als ungeeignet für sein Kabinett beschreibt. Und er sagt noch mehr Dinge, die man mit dem Abgang von Harald Juncke von der Weltbühne für erledigt hielt. Friedrich Merz ist misogyn. Seine Haltung, sein Denken Frauen gegenüber ist respektlos, chauvinistisch und muffig wie Tabak-Original. Nachzulesen ist seine Geisteshaltung etwa im Rahmen der Initiative Frauen gegen Merz, die vor ein paar Wochen startete. Verschiedene Aktivistinnen haben sich zusammengetan und zusammengetragen, was Merz von Frauen hält und auch wie er gegenüber anderen denkt, die nicht so wohlhabend, männlich, deutsch und heterosexuell sind wie er. Diesen Mann als Person zu wählen, die nicht zu seinem Kreis Erlesener gehört, ist eine Menge. Überraschend zum Beispiel, kurzsichtig, unverständlich, es ist aber vor allem dumm. Ich stelle mir vor, Frauen sagen, es soll keine Spülmaschinen mehr geben, denn sie wollen von Hand spülen. Sie möchten im Auto bitte hinten sitzen und verzichten auf den Posten der Abteilungsleiterin. Stattdessen freuen sie sich als Sekretärin, dem Abteilungsleiter den Kaffee zu bringen. Dann würden wir doch denken, die haben eine Klatsche. Wenn Frauen aber Friedrich Merz wählen, der davon ausgeht, dass er als Mann, Zitat, ein anderes Selbstbewusstsein als eine Frau hat und auch, Zitat, einen anderen Respekt in Anspruch nehmen kann, dann soll man das was? Ernst nehmen? Nein. Wenn Frauen einen solchen Mann wählen, dann ist das, sorry die Damen, einfach nur dumm.
Danke, liebe Silke. Doch als kleines Gegengewicht zu deiner Geschichte kommt jetzt eine gute Nachricht. Wer nichts fordert, bekommt auch nichts. Diese Erfahrung haben Frauen, die für ihre Rechte streiten, schon immer gemacht. Ohne Druck aus der Zivilgesellschaft bleiben frauenpolitische Anliegen im parlamentarischen Raum oft genug auf der Strecke. Deshalb hat der Deutsche Frauenrat vor der Bundestagswahl einen Forderungskatalog aufgestellt. Darin macht der Verband klar, was er von einer künftigen Bundesregierung erwartet. Und der Frauenrat ist ja nicht irgendein Verband, sondern der Dachverband von 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen. Der Forderungskatalog des Frauenrats ist echt beachtlich. Darin nimmt sich der Verband jeden Bereich vor, in dem es in Deutschland an Geschlechtergerechtigkeit hapert. Und wisst ihr was? Das sind fast alle politischen Handlungsfelder. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für ein Land wie Deutschland. Ganz konkret klagt der Frauenrat ambitionierte Maßnahmen zur Stärkung von Frauenrechten auf folgenden Ebenen ein. Demokratie und Gleichstellung, Sorgearbeit und Arbeitsmarkt, Gewaltschutz und Gesundheitssystem, Wirtschaft und digitaler Wandel, Klima, Entwicklungs- und Außenpolitik. Ihr merkt das, was ich vorhin sagte, es ist wirklich fast jeder politische Handlungsbereich. Geschlechtergerechtigkeit, so der Frauenrat. Geschlechtergerechtigkeit ist kein nice to have, das auf bessere Zeiten warten kann. Sie ist eine zentrale Antwort auf die Krisen unserer Zeit, der Schlüssel für eine gerechtere
und nachhaltigere Zukunft. Das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Wollt ihr zum Abschied noch einen klugen Gedanken hören, der durchaus auch als Motto fürs neue Jahr taugen kann? Diesmal stammt er zwar von einem Mann, dem Dichter Christian Morgenstern, ist aber trotzdem schön. Christian Morgenstern schrieb: Wir brauchen nicht sofort leben, wie wir gestern gelebt haben. Macht euch nur von dieser Anschauung los und 1000 Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken: Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.